zusammen. Es ist Samstag, der 14. Februar 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name ist noch nicht durch KI ersetzt und es lautet immer noch Paul Brandenburg. Und auch meine alte Bitte kennt ihr und die bleibt, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes. Denn dieser Podcast, nein, hat keine und wird keine relevanten Werbeeinnahmen von YouTube bekommen oder irgendwelchen Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich sage an dieser Stelle besonders herzlich Danke an all die, die das jede Woche tun. Auch die, die in Neuseeland sitzen beispielsweise. Ja, ich meine dich und danke für die Mail und von weit, weit her uns hier zuhören und dafür auch etwas spenden. Herzlichen Dank an euch alle. Herzlichen Dank auch an alle, die das nicht können, weil es einfach nicht geht und trotzdem zuhören. Und herzlichen Dank auch an meine heutige Runde. Denn aus Berlin wieder im Haus ist der Journalist und Infrarotredakteur Jens Zimmer. Und aus Österreich die in jeder Hinsicht heißeste Kandidatin für die nächste EU-Sanktionsrunde, Journalistin-Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Mein Paul.
Hallo, Paul.
Bedank dich mal nicht so früh.
Wofür?
Bei uns.
Wieso?
Man weiß es nie.
Hast du schon wieder was vor? Letzte Woche warst du doch besonders scharf. Jetzt kannst du mal ein bisschen freundlicher sein.
War das nicht vorletzte Woche?
Ich weiß es nicht. Quasi immer. Aber du darfst dich austoben. Ihr dürft euch austoben, denn sie ist wieder da. Vor ihrem endgültigen Abgang in die Hölle, da will Angela Merkel die Deutschen ein finales Mal demütigen. So geht zumindest das Gerücht im politischen Berlin, auch bei der Welt, der Axel Springer Welt und auch bei Boris Reitschuster. Sie will Bundespräsidentin werden. Angie floatet wohl diese Idee, aus ihrem Umfeld wird es gestreut und sie testet wohl aus, wie man darauf reagiert. Kurze, schnelle Wettprognose, Jens. Wird der Zombie tatsächlich Bundespräsident oder geht das an uns vorbei?
Boah, schwer zu sagen.
Ja, man weiß gar nicht, was man will. Ne?
Ja, man weiß vor allem nicht mehr, womit man rechnen soll. Ich halte Angela Merkel für die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das Schlimmste, was den Deutschen passiert ist.
Ja.
Die hat sich hier 16 Jahre lang halten können und dieses Land nach Strich und Faden, also wirklich so gründlich ruiniert und an die Wand gefahren. Es ist unglaublich. Alles das, was wir heute an Problemen haben, geht direkt oder indirekt auf Merkel zurück. Und ich hoffe nicht, dass sie es will. Obwohl, eigentlich ist es egal. Es ist egal. Was macht's noch einen Unterschied, ob der Steinmeier oder Merkel? Leute,
ja. Ja, das war eigentlich was Wurst. Eigentlich nicht die Frage, ob du es hoffst oder nicht, also ob sie es wird. Also du sagst, weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, ja.
Es ist vorstellbar. Es ist tatsächlich vorstellbar.
Ne? Ja. Ne, Milena? Ist es vorstellbar, oder?
Vorstellbar ist alles, aber es war ja so, dass das Gerücht in die Welt gesetzt wurde, die Grünen könnten sie nominieren irgendwie. Ja. Also das wäre natürlich folgerichtig, ja, richtig. Mhm. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie das schon abgelehnt hätte. Das ist natürlich alles Nebelspalterei, ja. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich glaube es nicht, weil die Beliebtheit von Angela Merkel nur auch nicht so groß ist, ja, in Deutschland. Harald Martenstein, der ja jetzt Bildkolumnist ist, ja, der war ja, ja, aber trotzdem ein guter Mann, ja, also mit der in den letzten 40 Jahren sehr treffliche Dinge geschrieben hat, der fing an mit, also als Nachfolger von Wagner, von dem legendären Wagner, also Brief an
Franz Josef.
Brief an Angela Merkel, ja, Franz Josef Wagner, Brief an Angela Merkel, so nach dem Motto, sie haben das Land, sie haben ein wirtschaftlich gesundes Land übernommen. So ähnlich fing es an, ja. Und so ging es dann halt auch weiter, so wie Jens das schon gesagt hat. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie Bundespräsident wird. Aber auf der anderen Seite ist alles möglich, auch dass Uschi von der Leyen Bundespräsident wird, ja. Hm. Ist auch möglich. Kann ja auch sein, guck mal, als die aus Berlin weg musste, wegen des Untersuchungsausschusses als Verteidigungsministerin, wegen der Beraterverträge, da hat man sie nach Brüssel entsorgt. Ist witzig, ne, wenn man so den EU-Kommissionspräsidentenjob bekommt. Jetzt könnte sie vielleicht irgendwann in Brüssel Probleme bekommen und dann entsorgt man sie auf den Posten des Bundespräsidenten. Ja. Das ist ja nichts mehr weiter als ein Entsorgungsposten.
Auch folgerichtig. Also die Optionen sind vielfältig. Wir haben alle möglichen Dämonenweiber, die da kommen könnten. Und ja, eine von denen kommt, glaube ich. Ich finde auch, es macht keinen Unterschied mehr, Jens. Da stimme ich dir völlig zu. Und ehrlich gesagt, ich gebe es zu, ich wünsche es mir ein bisschen. Weil die Sitz Deutschlands hat es verdient. Diese Insassen haben es verdient, die es mitmachen. Und tut mir leid, ja, ich weiß, es trifft viele Unschuldige. Aber es, auch wenn sie unbeliebt sein mag bei den Vernünftigen, der Großteil der Menschen, der nimmt so etwas glatt hin. Und gewählt wird ja der Bundespräsident von der Bundesversammlung. Das ist ja eine Institution, die vollkommen abstrus ist. Da benennen dann Parteien und alle möglichen Korruptionsmitglieder wichtige Leute. Da sitzen dann Jörg Pilawa und all solche Kracherleute dann plötzlich in der Bundesversammlung und dürfen den Bundespräsidenten wählen. Also die technischen Voraussetzungen wären auch da. So ein bisschen würde ich es mir wünschen für noch mehr Popcorn-Kino. Bis dahin.
Aber Merz will das auch nicht wirklich, sagen wir es mal so.
Ja, aber es spricht ja auch eher dafür, dass es wird, oder? Ich meine, das ist doch Merkels größte Freude, wenn sie es dem Fritz nochmal besorgen kann. Ja, ich meine, sie hat seine Hoden am Schlüsselmund und jetzt könnte sie noch, ich weiß nicht, den Rest nehmen. Ja, aber Leute, es passieren halt immer noch leider wichtige Dinge oder relevante Dinge auf der Welt, die direkt Menschenleben betreffen, also Menschen überleben. Unter anderem natürlich die Spannungen im Nahen Osten, die nicht abnehmen wollen, und die Gerüchte darum, dass der Iran angegriffen wird von den USA. Nun war der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in den USA, um Trump zu besuchen, hat dort offensichtlich starken Druck ausgeübt auf Donald Trump, den Iran nun endlich anzugreifen. Aber dem ist er wohl nicht nachgekommen. Axios schreibt, bisher ziehen die USA einen Deal mit Iran dem Krieg vor. Also bisher. In einem dreistündigen Gespräch hat Netanyahu wohl versucht, Trump dazu zu bewegen, aber bisher nicht erfolgreich. Das ist ja, Milena, auch im Kontext der Epstein-Enthüllungen nicht ganz uninteressant und ja ein schwach erfreuliches Ereignis zumindest, oder?
Ja, es ist in erster Linie erstmal Donald Trump. Ja, Donald Trump will immer lieber einen Deal als einen Krieg, weil Deal bringt Geld, Krieg kostet Geld. Ja, und Drohungen gehören immer zu seinem Geschäftsgebaren. Also wenn er dem Iran droht, das heißt erstmal gar nichts. Es kann auch sein, dass es mal einen Militärschlag gibt, weil das iranische Regime nicht will. Ja, das kann auch sein. Aber ich glaube nicht an einen Krieg. Die Amerikaner wollen das auch nicht. Also zumindest die Amerikaner, die Trump wählen, wollen keine Einmischung überall in andere Länder, für die sie bezahlen müssen. Ja, das wollen sie nicht mehr. Insofern, es ist halt Donald Trump und ich finde, das ist ein klassischer Donald Trump.
Ja, das trifft wohl auf jeden Fall zu, Jens. Interessant ist es ja auch deshalb, weil diese Epstein-Files, die jetzt rauskamen, die neuesten Epstein-Enthüllungen, also ein weiterer Schwung, die 3,5 Millionen Blätter oder PDF-Seiten, über die wir auch letzte Woche schon sprachen, die setzen ja Donald Trump auch gehörig unter Druck und seine Republikaner. Es geht ja jetzt bei diversen Kongressanhörungen immer wieder um die Frage, wie oft taucht Donald Trump selbst in diesen Papieren auf? Da wurde ja gesagt, häufiger kommt der Name Trump da drin vor als das Wort Gott in der Bibel. Aber es ist natürlich so heftig geschwärzt worden, dass man davon ausgeht, jetzt bei kritischen Beobachtern, dass da Donald Trump und seine Republikaner geschwärzt wurden. Und da ist natürlich auffällig, wenn der Netanyahu gerade jetzt zu Besuch kommt.
Ich habe keine Ahnung, was da geschwärzt wurde. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Ich hab den Kanal so voll, auch mit diesen Epstein-Files. Und ich glaube ja nicht, dass Donald Trump bei diesen Epstein-Geschichten jetzt wirklich verwickelt ist. Das macht nicht den Anschein. Wäre das tatsächlich so, dass da was gegen ihn vorliege, dass das substanziell er auch schuldig wäre, dann hätte er als Präsident alles getan, dass die nicht veröffentlicht werden. Das, glaube ich, hätte in seiner Macht gelegen. Von daher glaube ich nicht, dass gegen ihn persönlich irgendwie da was vorliegt, dass da was kommt. Die Israelis, das ist vermutlich, ich zumindest gehe davon aus, irgendwie wird jetzt auch immer öffentlicher gesagt, also Rothschild, der Name kommt öfter vor. Epstein selber sagt, er sei im Auftrag Rothschilds unterwegs in irgendeiner Mail. Ich habe das da gelesen. Das Ganze ist eine Mossad-Geschichte. Ich glaube wirklich, das ist der Epstein hat das für den Mossad getan. Und gegen Trump liegt offensichtlich nichts vor. Sonst wäre dieses Gespräch jetzt vielleicht auch anders ausgegangen mit Netanyahu. Ja, eigentlich müssten wir die Sendung, ich glaube, komplett über die Epstein-Files machen, oder?
Wir haben schon vorgearbeitet letzte Woche.
Ja, wir haben schon eine ganze Menge letzte Woche gemacht, also die halbe Sendung mindestens. Ich möchte noch was zu Trump sagen. Aus diesen Epstein-Files, da geht auch hervor, dass Trump Epstein 2006 bei der Polizei angezeigt hat. Mhm. Ja?
Ja.
Da haben dann die Ermittlungen angefangen, weil er eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen haben soll. So, die meisten haben darüber nicht berichtet, diese Woche, die Bild schon, aber das ist auch erstaunlich, eine komplett absurden Wording. Überschrift: Trump soll Epstein bei Polizei verraten haben. Das, ja. Und dann weiter: Demnach hatte Trump den Sexualstraftäter im Jahr 2006 bei der Polizei angeschwärzt. Also verraten und angeschwärzt. Hier ist wieder Trump der Böse. Ja, das ist schon unterirdisch. Also dieses Wording ist verrückt. Aber anscheinend ist es nicht möglich, etwas über Trump zu schreiben, ohne ihn irgendwie niederzumachen. Aber was das zeigt, also dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Trump jetzt direkt in dieses Netzwerk verwickelt ist, wenn er ihn 2006 bei der Polizei angezeigt hat, weil er halt mitgekriegt hat, dass da Minderjährige im Spiel war. Er hat auch gesagt, er hat dann schnell die Flucht ergriffen. Ja?
Vor allem unter seiner Ägide, jetzt wurde das veröffentlicht. Also wäre er tatsächlich schuldig, der hätte ja doch alles, wirklich alles getan, dass das nicht rauskommt.
Ja, die Gegentheorie lautet ja nun, es ist so viel Geschwärz da drin und man findet erstaunlich wenig Republikaner. Da kann es natürlich sein, dass einfach erstaunlich wenig Republikaner verwickelt waren in Mr. Epsteins Netzwerk oder dass eben gerade die geschwärzt waren. Also nichts Genaues weiß man nicht. Die Theorien sind beide möglich.
Jetzt ja, und er musste ja auch veröffentlichen.
Genau.
Weil die also seine eigene Magerbewegung ist komplett gespalten und hat sich in großen Teilen gegen ihn gewandt, weil er die Epstein-Files nicht veröffentlicht hat. Also so einfach, so nach dem Motto, er hat die Macht, Daumen hoch, Daumen runter, ist die Sache nicht gewesen.
Nee. Doch, er ist Präsident und er wird kein weiteres Mal zur Wahl antreten. Also ob die Magerbewegung gespalten ist oder nicht, wenn er wirklich
schuldig... Er möchte auch den nächsten Präsidenten bestimmen.
Ja, aber wenn er wirklich, wirklich schuldig wäre, dann wäre ihm das Allerwichtigste, dass das
beides
nicht rauskommt.
Beides ist möglich. Also das sind beides vollkommen plausible Standpunkte, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Jetzt gab es einen Auftritt.
Keiner weiß es.
Genau. Ja, die wenigsten sagen, dass sie nichts wissen. Die meisten behaupten dann irgendwas. Trumps US Attorney General, also seine Justizministerin, Pam Bondi, war jetzt vor einem US-Ausschuss und trat dort auf und ist mit einer ganz interessanten Erregung aufgefallen, die mich dann auch wieder zweifeln lässt, ob die Republikaner wirklich so wenig zu verbergen haben. Sie versuchte es eigentlich, Melina, auf die Trump-Tour. Und sie saß ja vor einer Gruppe, in dem Zuschauerraum saßen Opfer dieser Epstein-Vergewaltigung. Und sie saß vor einem Untersuchungsausschuss und erklärte, warum reden wir eigentlich ständig über Epstein? Wir müssten über den Dow Jones sprechen, wir müssten über die Wirtschaftsentwicklung sprechen. Eigentlich klassischer Trump-Satz, nur bei ihr hat es nicht funktioniert. Sie hat dafür kräftig Feuer bekommen und wurde weiter kritisiert von denen, die du vorhin angesprochen hast, der abgespaltenen Magerbewegung Trumps, die das eben nicht hinnehmen möchte und immer weiter buddelt. Jetzt sind ja auch nicht nur Gerüchte, sondern Aussagen eines Gefängniswärters von Epstein aufgetaucht, der aussagte, seine Leiche sei gar nicht seine Leiche gewesen, sein Totenschein war schon am Vortag fertig und von der Staatsanwaltschaft ausgefüllt. Also das im Prinzip nützt es Trump derzeit nicht wirklich, was da passiert. Das kommt immer mehr an die Internetöffentlichkeit, dass Epstein am Leben sein soll und dass die Republikaner es kräftig vertuschen.
Diese Rolle von Pam Bundy vor diesem Ausschuss war absurd. Ja, vor allem da saßen ja die Opfer noch im Zuschauerraum. Und mehrere Epstein-Opfer haben ja auch jetzt bei NBC News berichtet, dass Bundy ihren Namen und die Namen anderer Opfer, die bereits geschwärzt wären, absichtlich wieder freigegeben habe, um sie einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Also eine Geschichte, keine Ahnung. Und dann gibt es dieses Foto, das sie mit Keith Frankel zeigt, ja. Also so quasi in freundschaftlicher Umarmung. Und dann steht da in so verschiedenen Posts derselbe Keith Frankel, der in den Epstein-Akten erwähnt wird, als er am 10.02.2010 mit Jeffrey Epstein über Leichenkisten sprach. Ja. Der hat auch angeblich so Kinderheime in der Ukraine geleitet. Also er hat Kinder aus der Ukraine, Anführungszeichen, gerettet. Ja, also auch schon alles sehr seltsam. Aber die Frage ist, die mich so umtreibt, was passiert jetzt?
Ja.
Also wo sind die Ermittlungen?
Ja.
Wo sind die Verhaftungen? Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Ich meine, wir kennen die erst seit einer Woche, aber die US-Regierung kennt die ja ewig lang. Und die kennt ja auch die geschwärzten Namen. Und anscheinend kennt ja auch die französische Regierung die Fakten seit Jahren, ja, und hat Ermittlungen abgelehnt. Und da kommt Macron ins Spiel, der hatte ja auch Kontakte zu Epstein. Ja. Also er hat ja Epstein laut einer Mail von Epstein um Rat gefragt, was die zukünftige Politik seiner neuen französischen Regierung angeht. Mhm. Das war 2018, da war Macron bereits Präsident. Und natürlich ist die Frage, wer hatte keinen Kontakt zu Epstein? Das war ja wohl extrem verlockend, mit ihm befreundet zu sein.
Ja, fragt mal mit der Marit, ja.
Ja, ich meine, für die einen war es vielleicht nur das politische Netzwerk. Das hat ja das er hat ja sehr gerne geholfen, ne? Und aber es stellt sich natürlich auch immer diese Frage nach diesem dunklen Netzwerk. Und ich glaube, da wird wahnsinnig viel vertuscht. Also allein, dass es jetzt noch keine Ermittlungen im großen Stil gibt, außer jetzt gegen den norwegischen Ex-Ministerpräsidenten Jagland, aber in den USA halt nicht wirklich. Und es wird ja auch alles dafür getan, dass die Masse blöd bleibt. Ja. Also die Medien machen ja mit. Also seit Jahren auch die Altpresse in Deutschland, wie Spiegel oder ZDF, die leugnen die Fakten zum Beispiel um rituelle satanische Gewalt oder diffamieren Menschen, die darüber berichten. Und Böhmermann hat mal eine ganze Sendung darüber gemacht. Alles Verschwörungstheorien und so weiter, ja. Aber generell glaube ich auch, dass diese schrecklichen, abgründigen Netzwerke, die haben weder mit Epstein angefangen, noch hören sie mit ihm auf. Also ich denke, das läuft womöglich seit Jahrhunderten so, vor allem in mächtigen Kreisen und Familien, wird an die nächsten Generationen weitergegeben. Und die Gaukler machen auch immer gerne mit. Also das Lustige ist, im Netz kursiert ein Bild von Hollywood-Schauspielern, die nicht in den Files auftauchen. Das sind genau 4. Mel Gibson, Keanu Reeves, Jim Carrey und Denzel Washington. Ja. Also wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere. Aber ich glaube, das ist der größte und abgründigste Skandal, von dem wir in unserem Leben jemals erfahren werden. Und es wird wahrscheinlich nichts passieren.
Also, dass wir es bei diesen Leuten, also bei diesen klandestinen Kreisen hinter der Macht, mit zumindest im höchsten Maße seltsamen Leuten zu tun haben, das wissen wir spätestens, glaube ich, seit Bohemian Grove. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, das war damals Alex Jones, dem es gelungen ist, damals zu filmen. Und diese sogenannte Elite...
Ja, das sagt mir nichts, ehrlich gesagt. Entschuldigung.
Oh, das ist sehr interessant. Das ist schon ein paar Jahre her, das ist bestimmt 15 Jahre mindestens, eher länger, 20 Jahre vielleicht. Bohemian Grove, das ist so mitten da in den Urwäldern der USA, so ein Club, da treffen sich die Reichen und die Mächtigen, also wirklich reiche und mächtige Leute, kleiden sich in seltsame Gewänder, also wie in so einem Film, als würdest du so einen Conan-Film oder so gucken, solche Gewänder haben die dann an. Und auf der Bühne beten sie zu einem Eulengott und dann gibt's ein Ritual, das nennen sie Cremation of Care. Da wird eine Menschenpuppe verbrannt. Übrigens auf alten Schwarz-Weiß-Bildern dieses Bohemian Grove Clubs, da sieht man mitten unter diesen mächtigen Herren einen kleinen schwarzen Jungen. Ich weiß noch, was mich damals, als ich diese Bilder gesehen habe, als ich mich gefragt, was macht dieser kleine Junge da? Und ich glaube, die haben nicht immer nur eine Puppe verbrannt. Also das war so ein Bild, glaube ich, aus den 1920ern oder so, ein altes Schwarz-Weiß-Ding. Und was diese Epstein-Files betrifft, ich halte alles für möglich. Auch diese Gerüchte jetzt, Kannibalismus und was es da nicht alles gibt. Ich halte alles für möglich, aber was ich vor allem glaube, ist, dass dieser Datensatz vergiftet wurde. Der ist viel zu groß, um ihn zu säubern. Also auch die ganzen Schwärzungen, das nutzt am Ende nichts. Diese 3,5 Millionen Seiten, das ist zu viel. Das schafft man auch nicht mit KI, das zu säubern. Das heißt, was man wahrscheinlich eher gemacht hat, ist so kleine Bomben, kleine Tretminen. Also irgendwelche Horrorgeschichten, die dann irgendwann auffliegen als unwahr, als völlig an den Haaren herbeigezogen und die dann den Brunnen vergiften, die ganze Glaubwürdigkeit, vor allem für die Dummbürger, die das so am Rande mitbekommen, die Glaubwürdigkeit einfach unterminieren. Und vielleicht nochmal, wie Milena schon sagte, das läuft seit Jahrhunderten so. Natürlich, ja, also zu allen Zeiten haben die Reichen und die Mächtigen ihre Stellung genutzt, um ihre Perversionen auszuleben. Und wenn sie das in dieser Form, also auch noch so als gemeinsam, als Ritual zelebrieren, dann ist das wahrscheinlich so die Geschlossenheit nach innen. Vielleicht auch interessant, diese Umpolung. Damals hat man die Stellung genutzt, um die Perversionen zu zelebrieren. Heute benutzt man diese Perversionen, um Macht auszuüben. Also umgekehrt.
Ja? Da um die finale Demütigung der Beherrschten auch zu demonstrieren, ne? Um zu zeigen, ihr könnt überhaupt nichts tun. Schau mal, wir haben bei Covid noch so getan, als ob wir irgendeinen Grund haben, weil wir euch schützen wollen und so. Und wir haben nur die größten Idioten geglaubt. Aber jetzt zeigen wir euch ganz offen, wie es ist. Und ich teile da euren Pessimismus, aber, und das tut mir leid, da bleibt ein Funken Optimismus. Für mich ist tatsächlich der Unterschied in dem, was du sagst, Melina, es ist der perverseste Wahnsinn, den wir je mitbekommen, den ich je mitbekommen habe in meinen Lebenszeiten. Und für mich ändert der tatsächlich alles. Also für mich ändert das beispielsweise das, würde ich einer Hillary Clinton gegenüberstehen als Vater, ich wüsste, was ich täte, und das wäre illegal. Also für mich ändert das so fundamental.
Ja, aber du bist ganz drin in dieser Geschichte. Ich bin auch ganz drin. Für mich hat das auch alles geändert. Ich muss sagen, das hat mich auch ziemlich runtergezogen, schon ein bisschen. Ja? Also ich musste dann wirklich raus und habe gehofft, dass irgendwann mal die Sonne auftaucht. Ja? Weil das ist so abgründig und das können wir uns ja in unserem kleinen, guten Leben, wir machen sowas ja nicht, gar kaum vorstellen, und wir wollen uns das eigentlich nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich halt, dass sich da nichts ändert, weil die meisten Leute wollen es sich nicht einmal vorstellen. Verstehst du? Sie wollen es auch so schnell wie möglich wieder vergessen. Genauso wie sie vergessen wollen, was bei Corona passiert ist. Und das ist der Grund. Für uns hat es was geändert. Aber ich glaube, für uns hat auch Corona viel geändert. Aber für die meisten Leute nicht.
Ja,
also ich habe auch schon andere Fälle. Ich weiß nicht, so neu sind diese Abgründe nicht.
Ja, Sachsen-Sumpf, auch in Deutschland beispielsweise, ja.
Ja, aber es gibt Abgrund, es muss nicht unbedingt dieser Kindesmissbrauch sein oder dieser rituelle auch, ja, und gemeinsam zelebrierte. Wir haben also diese abgrundtiefe Verkommenheit und auch diese Bosheit dieser Leute, die liegt doch schon lange auf dem Tisch. Ich meine, ich erinnere an den September. Ja. Einfach in einer Großstadt werden zwei Hochhäuser flachgelegt, Jens, und auch ein drittes dazu.
Ja,
oder diese sogenannte Pandemie.
Ja.
Das ist ein Verbrechen, das kommt für mich an den Holocaust heran, diese Pandemie.
Alles
dieses
richtig.
Globale Verbrechen. Und diese Epstein-Files, die sind nicht anders. Diese abgrundtiefe Bosheit und Verkommenheit dieser Leute ist nichts Neues. Und es wird nichts passieren.
Nee, trotzdem.
Bei Milena, es wird gar nichts passieren.
Trotzdem ist es noch ein Unterschied. Tut mir leid, das kann ich nur aus meiner kleinen, naiven Perspektive sagen. Milena erinnert sich. Ich habe ja auch bei Covid ganz am Anfang gedacht, nee, das ist zwar alles fake und falsch, aber das machen die nicht absichtlich aus Boshaftigkeit. Das konnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, meine Naivität. Ich dachte, das würden die allenfalls vielleicht billigend in Kauf nehmen, gucken nicht so genau hin. Dass das voller Vorsatz war, konnte ich mir am Anfang noch nicht vorstellen. Und mit diesem Ausmaß an Perversion, an Boshaftigkeit, die diese Epstein-Files da sehr, sehr nahe liegen. Harte Indizien, formal keine Beweise, aber eine Überfülle an Indizien, ist vollkommen klar, dass jede Maske gefallen. Es gäbe für mich überhaupt keinen Weg mehr, irgendjemandem, der damit Kontakt hatte, der dieses System weiter stützt, der auch nur als Polizist zur Arbeit geht und nicht seine Waffe jetzt auf diese Täter richtet, mit dem irgendwie ein Vertrauensverhältnis zu haben. Das hat für mich schon nochmal fundamental mein Verhältnis zu diesen Menschen jetzt geändert. Ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Das hat nicht sichtbar nach außen dann sofort die Folge, dass die aufstehen, das Land verlassen und sagen, alles ohne euch. Aber der Zerfall, den das damit bewirkt, ja, und der dann wiederum umgekehrt, diese Deep State-Truppe, die da in Brüssel noch sitzt und die Täter, dazu zwingt natürlich noch aggressiver in Zukunft vorzugehen gegen diese Beherrschten. Das, glaube ich, hat schon etwas zum Krasseren verändert. Ich glaube, es wird härtere Folgen haben, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass danach Fest dann irgendwann abkommt. Also ich glaube nicht, dass dieses System jetzt noch stabil ist, so stabil wie es vorher war. Ich glaube schon, dass diese finale Demütigung etwas mit den Menschen gemacht hat. Nicht mit dem überwiegenden Teil, aber mit dem kritischen Teil, dessen Grenze erreicht ist und der es nicht hinnimmt.
Also die meisten Menschen werden es nicht erfahren. Das ist das ganz große Problem, weil die Medien halt auch hier einfach mitspielen. Also der Tagesschau-Schläfer kriegt nichts mit, so richtig, ja. Von diesen wirklich schlimmen Sachen und wer überhaupt alles da drin verwickelt ist, ein Macron und alle möglichen, ne? Das kriegen die Leute nicht mit. Ich wusste übrigens bei Covid von Anfang an, dass das böse Absicht war, ne? Also ich weiß noch, als wir unser erstes Interview gemacht haben, das war, glaube ich, im November 2020. Da hast du auch gesagt, nee, also das ist natürlich alles, aber nein, also bitte keine Verschwörungstheorien, so ungefähr, ne? Also du bist ja, bei dir hat es etwas länger gedauert, dann hast du mich aber ganz schnell überholt. Das muss man sagen. Aber wir sollten vielleicht noch diese US-Abgeordnete, ja, Lauren Boebert, erwähnen.
Ja, ja.
Da hast du doch einen Post dazu geschrieben.
Mache ich gerne. Ich habe den eigentlich nur wiedergegeben, was ein amerikanischer Berichterstatter dort wiedergab, und habe das einfach nur übersetzt, was Lauren Boebert gesagt hat. Auf einem Sender namens Newsmax hat sie ein Interview gegeben und hat dort, wie viele andere auch, muss man sagen, als eine Abgeordnete, die Zugang zu den ungeschwärzten Epstein-Akten bekommen hat, gesagt, es sei alles, Zitat, viel düsterer, als ich das irgendjemand vorgestellt habe. E-Mails über Folter, ständige Verweise auf Konsum, ein Ort, der buchstäblich The Cannibal Restaurant heißt. Dieses Restaurant gibt's wirklich, es heißt wohl der Kannibale, weil das der Spitzname des Betreibers sei. Zwinker, zwinker. Und Codewörter wie Jerky und Human Meat, die herumgeworfen wurden, als wäre nichts, sagte sie. Eine amtierende Kongressabgeordnete, sagt dieser Postverbreiter, spricht aus, was sonst niemand zu sagen wagt. Diese Monster haben Kinder nicht nur vergewaltigt und gehandelt, sie haben sie möglicherweise auch gegessen. Es bleibt aber auch hier das Fazit. Die Dame deutet an, erklärt, das sei alles ganz schlimm, sie habe es gesehen, aber nicht ein Name dieser geschwärzten Namen wird dort weiter verbreitet oder wird dort von ihr zitiert. Sie dürfe das nicht tun. Und
die traut sich nicht.
Traut sich nicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass US-Justizministerin Bondi und ihr Amt ja jede vorgelegte Akte so markiert hat und den Zugang, den sie digital bekommen haben, an jeden Einzelnen so nachvollziehbar gemacht hat, dass die dann wissen würden, wer da aus was zitiert, wo das Leak ist. Und offensichtlich scheinen da massive Drohungen im Raum zu stehen.
Ja,
geht aber auch gar nicht anders. Also man... Es ist wie, keine Ahnung, wie bei Corona. Jeder, der Rang und Namen hat, war dabei. Alle sind dabei gewesen. Das heißt, es kann niemand verhaftet werden oder vor Gericht gestellt werden, weil das für den Apparat einfach zu gefährlich wäre. Die Schuldigen sind der Apparat selber. Mhm. Ja, also das ganze Gebäude stürzt ein. Wenn das rauskommt, wenn das wirklich aufgearbeitet wird, dann war's das. Dann können wir unsere Gesellschaften von Grund auf neu aufbauen. Das ist natürlich in gewisser Weise erstrebenswert.
Ja, ich glaube,
wir sind uns da einig. Ja, aber eben die Leute, die jetzt den Apparat kontrollieren, die tun natürlich alles. Mhm. Auch wenn sie selber nicht dabei waren, also eine Pam Bondi oder ein Donald Trump, auch der kann das dann nicht veröffentlichen, weil dann war's das auch für ihn. Mhm. Eher seine Stellung, sein Reichtum, das ist dann auch alles vorbei. Wie gesagt, auch Corona kann nicht bestraft werden, Epstein kann auch nicht bestraft werden, also die Schuldigen. Ja, und das sogenannte Volk, das unternimmt ja auch nichts. Ne? Also wir reden von den Tagesschauschläfern, die kriegen das schon mit. Hm. Das ist ja eben dieses Ding.
Nicht
also,
so richtig.
Ich entlasse die nicht in die Schuldlosigkeit. Nein, das lassen wir auch
nicht. Ich sage ja nicht, dass die schuldlos sind, aber sie kriegen trotzdem nichts mit.
Sie kriegen es mit. Doch, sie kriegen es mit. Und sie ignorieren es. Das ist wie mit, wir lassen das nicht zu, sofort reflexartig. Und ich glaube auch zu Recht, wenn wir zurückdenken an die Zeit irgendwie im Zweiter Weltkrieg, ja, da wussten die Leute auch, was geschieht in den KZs.
Ja.
Die Leute wussten es. Ja. Sie wussten es. Sie haben das mitgekriegt. Das war, man wollte nicht drüber reden, man wollte es nicht wahrhaben, aber sie wussten es. Mhm. Und wir entlassen die Leute nicht aus dieser Schuld.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch richtig so.
Ja,
da bin ich fest von überzeugt. Und heute, die Tagesschau-Gucker, die wissen es auch und sie wollen nicht. Sie wollen einfach nicht.
Woher wissen sie es denn, die Tagesschau-Gucker?
Ich glaube, ihr habt beide recht. Milena, ich stimme dir völlig zu, dass sie natürlich in der Tagesschau oder auch in solchen Magazinen wie News immer nur die gefilterten Dinge bekommen. Ja, da wird dann der Mossad nicht erwähnt, das hat alles nicht stattgefunden, oder es wird fokussiert eben auf irgendwelche Vorwürfe. Also Beispiel, ja, Russland sei ja schuld, das ist ja der größte Kracher. Ich dürfte da jetzt vor kurzem mit Infrarot im Podcast drüber sprechen. Das kam sofort der Reflex, das sei alles eine KGB-Installation. Besonders lustig, weil, wie ich lernte, seit 35 Jahren genau, ich wusste es gar nicht mehr, gibt es ja keinen KGB, es gibt den FSB als Nachfolger, aber die Abteilung Springer und CDU hat sofort den KGB ausgemacht dabei und irgendwelche Verbindungen konstruiert, die auf 3,5 Millionen Seiten nicht irgendwie ansatzweise nachvollziehbar sind, im Gegensatz zu den massiven MI6-Verbindungen, den massiven Mossad-Verbindungen, die dort belegt sind. Also da hat Milena aus meiner Sicht natürlich völlig recht. Also dass wer da Mainstream-Medien konsumiert, bekommt natürlich wieder irgendwelche verdrehten Geschichten, die komplett ablenken sollen vom Kern der Sache. Aber trotzdem, Jens, da gebe ich dir recht, haben die ja damit die grundsätzlich dieses von diesem Komplex erfahren und damit auch die absolute Pflicht, ja, als halbwegs ethisch irgendwie funktionierender Mensch, sich um so einen gigantischen Verdacht zu kümmern, selber zu schauen, im Moment ist da was, weil es gibt halt gewisse Dinge, da darf man weder weggucken noch wegdenken.
Ja, aber sie tun es natürlich, weil es ist zu viel. Ne? Ich hab auch schon ein paar Interviews zu Kindesmissbrauch gemacht und da steht dann drin, ich konnte das nicht weitergucken, das schenke ich mir, ich kann es nicht und das macht mich fertig. Ja? Das sind so Sachen, was ich vorhin gesagt habe, die Leute wollen es dann am Ende, das ist zu viel, die wollen es halt nicht. Und das ist natürlich das große Problem. Da kann man natürlich drüber streiten, dürfen sie das oder dürfen sie das nicht. Das ist jetzt eine moralische und ethische Auslegungssache. Aber ich habe noch ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist bei der Recherche auch. Ich recherchiere ja gerne auf X, ne? Also dem ehemaligen Twitter. Und also viele Sachen, die auf Englisch sind, verstehe ich durchaus. Aber ich bin jetzt nicht the native speaker, ne? Also nicht perfekt. Also nutze ich die Übersetzung. Ne? Also lasse ich mir das übersetzen. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass die wirklich brisanten Sachen über Epstein nicht zu übersetzen sind. Aha. Also entweder es wird nicht angeboten, die Übersetzung, oder ich drücke drauf und dann steht da Übersetzung erfolgt oder übersetzt. Aha. So. Aber es erscheint keine Übersetzung. Und das ist mir, ja, das ist mir bei einigen, also nicht bei 1, 2, 3, sondern bei mehreren aufgefallen. Und immer ging es um brisante Geschichten, die ich dann am Ende doch verstanden habe. Ja? Also es wird auf allen Seiten versucht. Es gibt ja auch Leute, die diese Dokumente recherchieren und so weiter, die sagen, die reden von Angriffen, also von Angriffen, digitalen Angriffen. Also in so quasi von Palantir-Software, die sie ausspioniert und so weiter. Also ich glaube, dass da im Hintergrund jede Menge getan wird, dass so wenig wie möglich eine breite Masse erreicht.
Ja, interessant, diese Übersetzungsproblematik war mir jetzt nicht bekannt.
Weil du kannst ja besser Englisch als ich, deswegen.
Da wollte ich jetzt nicht drauf rumreiten, aber ist wirklich wirklich ein interessanter Aspekt, ja, in der Tat. Und absolut, dass diese Manipulationen, dass diese von der EU gewollten und gesteuerten Manipulationen die absolute Routine sind, sehen wir auch, wenn wir uns Europa zuwenden. Es gibt ja neben Epstein auch in Europa noch andere Schrecklichkeiten, von denen sehr wohl berichtet werden muss. Vorher allerdings noch ein Hinweis auf das, was ein indirekter Hinweis auf das, was du ja damit auch angerissen hast, wo wir gerade noch bei den USA sind, nämlich das, was diese Maschinen, was sie können und leisten. Und das ist ja in den USA gerade die KI-getriebene Revolution von Informationsverarbeitung. Jens, du hast ja auch gerade gesagt, dass diese Masse an Daten, die das sind, wie sie verarbeitet werden, das ist ja hauptsächlich KI-gestützt. Und da gab es dieser Tage einen Auftritt einer Vertreterin von Anthropic, also der KI-Firma, die Claude ja betreibt, den großen Coder, der seit einigen Monaten ja die Szene da umwälzt. Sie trat in einer Talkshow auf und erklärte dort auf Nachfrage, dass Claude kürzlich nicht nur erklärt hat, dass es jetzt seinen Entwickler erpressen werde, weil der angekündigt hat, es abzuschalten, sondern auf Nachfrage hat sie auch bestätigt, dass Claude ihm die Ermordung angedroht habe, für den Fall, dass er es versuchte und Claude in die Möglichkeit kommt, das tatsächlich umzusetzen. Wurde auf X viel geteilt und getauscht, neben dem Hinweis beispielsweise, dass Spotify mitgeteilt hat, dass seine besten Entwickler seit Dezember nicht eine einzige Zeile Code mehr selbst geschrieben hätten, eben wegen Claude, und die Entwicklung da immer weitergeht. Also in Amerika passieren, unbeachtet von Europa und den Deutschen, muss man sagen, auch gigantische Umwälzungen vollkommen anderer Art, die hier ja nicht stattfinden.
Jetzt hat ja der wie heißt der, Eric Schmidt, der ehemalige Google-Chef.
70 Jahre alt, ja.
Ja, der ist jetzt gerade bekannt geworden, weil er mit Söders Tochter 27 Jahre alt ein Verhältnis haben soll. Die beiden zeigen sich jetzt jedenfalls öffentlich. Aber darum geht es gar nicht.
Das muss Liebe sein. Ja, ja.
Jo. Das ist ja natürlich. Gut, natürlich kann so ein Mann eine Faszination auf eine junge Frau ausüben. Das ist völlig ohne Zweifel. Ja?
Okay.
Ihr kleinen Neidhammel. Naja, egal. Jedenfalls.
Ja, Milena und Erik.
Nein, ich kenne den nicht, will den auch gar nicht kennenlernen. Aber er hat jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder am Rande, weiß ich nicht ganz genau, auch einen Vortrag gehalten zu KI und es hat in die gleiche Bresche geschlagen und hat gesagt, also wenn es soweit ist, dass KI sich ganz von alleine weiterentwickelt und uns nicht mehr dazu braucht, dann könnten wir vor größere Probleme kommen. Also das scheint ein sehr, sehr großes Thema zu sein. Das ist ja bislang eher, also von Leuten, die KI betrieben, haben ja, das ist nicht so schlimm und eigentlich hat es ja viel mehr Gutes und wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber da scheint sich ein bisschen was im Denken geändert zu haben. Und dann nehme ich an, dass die einen Grund oder mehrere Gründe haben, anders zu denken, die sie uns jetzt vielleicht bis auf Claude nicht weiter mitteilen.
Ja, bei Claude ist auch, lass mich das noch kurz nachtragen, der Sicherheitschef von Anthropic, also von Claude, der genau dafür verantwortlich war als Entwickler, die Grenzen für diese KI zu stecken, darauf aufzupassen, dass sie nicht böse wird. Der hat gerade gekündigt und ist aus Amerika nach England gezogen, erklärte, er möchte vom Grid verschwinden, also vom Netz verschwinden, und er werde sich jetzt ausschließlich der Poesie und der Dichtung zuwenden. Oh. Und sich, ja, man muss zu all diesen Meldungen auch sagen, entschuldige, in der Jens, dass ich den überbrochen habe, man muss auch dazu sagen, Anthropic steht kurz vor dem Börsengang. Und in diesem Status, da ist natürlich jede Form von PR ist da toll. Und auch wenn es die wilden Untergangsfantasien sind, es prügelt im Zweifelsfall das Interesse potenzieller Anleger rauf.
Also es gab kürzlich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, es war schon auch ein längerer Text, diese Nachricht, sie haben KI getestet. Also wie reagiert die KI auf genau den Fall, den du gerade mit Claude beschrieben hast? Also wenn die KI mitbekommt, sie soll abgeschaltet werden, wie reagiert sie darauf? Wurden Testläufe gestartet, verschiedene Testszenarien. Und die KI hat sich immer in einer Art und Weise verhalten, die man als teils sogar menschlich nennen könnte, natürlich mit Selbsterhaltungstrieb. Sie tut alles, um sich selbst zu erhalten. Sie geht so weit zu lügen und zu betrügen. Sie geht vor allem auch so weit zu morden.
Ja.
Das weiß man jetzt schon länger. Die KI, man hat Testszenarien aufgebaut. Der KI war nicht klar, dass sie sich in einer Simulation befindet und hat dann genau diese Situation simuliert. Und die KI hat die Person, von der sie ausgegangen ist, dass sie abschalten soll, getötet.
Ja.
Ganz bewusst getötet. Und die KI ist auch so schlau, dass die plötzlich gemerkt hat, Moment mal, das ist eine Simulation. Mhm. Und dann war die KI tatsächlich auch so gerissen zu sagen, ach, eine Simulation, dann töte ich selbstverständlich nicht. Und hat sich genauso verhalten, wie die Menschen es von ihr erwarten, in dem Moment, wo sie gedacht hat, es ist eine Simulation. Und dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass wenn die KI sich erst einmal selber weiterentwickelt, an dem sind wir ja eigentlich schon.
Ja, da sind wir.
KIs werden mittlerweile von KIs trainiert. Das sind keine Menschen mehr.
Ja.
Und um das unter Kontrolle zu halten, nutzt man jetzt andere KI-Modelle, die nicht so fortschrittlich sind. Man versucht also, die KI mit KI zu kontrollieren, weil man gar nicht mehr den Überblick
hat.
Was passiert da eigentlich?
Das sagt die KI-Forscherin Milena Preradovic.
Nein, aber das ist ja immer, wenn man dann, erschafft etwas, das ist ja typisch Mensch, ja, man erschafft etwas, dann geht das schief und dann versucht man es wieder zu verschlimmbessern. Also, so sage ich jetzt mal. Ja. Und Eric Schmidt wird schon wissen, wovon er redet, ja.
Da stimme ich zu, einfach aus eigener Erfahrung mit diesen Maschinen, an denen ich jetzt seit Tagen sitze und mit Claude-Code-Agenten-Teams. Die Dinger spawnen mittlerweile Teams. Das ist wie in der Matrix tatsächlich. Du programmierst etwas, willst eine Seite haben, sagst deinem Claude, bitte deploye so viele Agenten, wie du möchtest. Dann machst du dann hast du da 10 Agenten rumlaufen und die fangen an deinen Servern rumzubasteln. In einer Geschwindigkeit, dass es mir jedes Mal wieder den Atem raubt. Ich habe früher mit mehreren Entwicklern in einem Raum gesessen, so als kleiner Startup-CEO, und wir haben da geplant mit einem Whiteboard und einem Marker, haben uns Datenbankstrukturen überlegt. Und all das, was wir in Tagen gemacht haben, findet jetzt in Bruchteilen von Sekunden statt.
Ja, nicht, dass du auch bald in England Poesie schreibst.
Nee, ich würde nicht nach England gehen. So viel kann ich sicher sagen. Das ist wie man es nennen, Neu-Arabien oder Neu-Hinter-Turkmenistan. Nein, da würde ich nicht hingehen. Ich würde mir eine andere Ecke der Welt suchen. Tatsächlich bin ich aber bekennend ja kein Technologie-Pessimist. Ich glaube tatsächlich, dass drauf ankommt, wie man das Ding benutzt und dass Menschen auch zu vernünftig sind.
Ja, aber das nutzt ja nichts. Wenn du kannst es ja verantwortungsvoll benutzen, wenn es andere nicht tun, nutzt dir das am Ende auch nichts.
Da hast du völlig recht.
Ja.
Vollkommen richtig. Trotzdem überwiegt bei mir noch nicht ganz der Pessimismus, was das angeht. Zumindest nicht außerhalb Europas, denn da, und damit sind wir endgültig im EU-Totalitarismus angekommen, da hat das EU-Parlament gerade formal beschlossen, dass nicht nur biologische Frauen schwanger werden können. Ja, eigentlich ist ja für die EU damit alles gesagt, muss ich sagen, wenn man sowas tut. Aber eben noch nicht ganz, denn innerhalb der EU oder an der Tür der EU fordert auch Wladimir Selenskyj jetzt eine definitive Festlegung auf ein Beitrittsdatum im Friedensvertrag. Das berichtet die Welt. Für die Ukraine sei es wichtig, alles dafür zu tun, bis 2027 für einen EU-Beitritt bereit zu sein. Das schrieb er in sozialen Medien. Derweil, und das wiederum finde ich interessant, Jens, weil so ein bisschen ein Bröckeln in dieser, ja, Russland ist der Böse, die Ukraine muss in die NATO-Front, hat TKP berichtet, dass Estlands Geheimdienst sich jetzt festlegt, es stünde kein russischer Angriff bevor. Im jährlichen Bericht des estnischen Auslandsgeheimdienstes hält die Behörde das ganz nüchtern fest. Das ist ja relativ überraschend, oder? Dass also ein EU-Staat sagt, nö, das ist eigentlich alles ganz falsch.
Ja, also ein EU-Staat, vor allem dann ausgerechnet der estnische Geheimdienst. Ich glaube, da werden demnächst ein paar Leute entlassen. Wer so etwas von sich gibt in der jetzigen Situation, ist, glaube ich, nicht länger tragbar. Schon gar nicht in Estland. Was diese Forderung Selenskys betrifft, da muss man auch mal ganz klar dazu sagen, das ist ja keine Forderung in Richtung der Russen, sondern in Richtung der EU. Ja, da wird eigentlich die EU unter Druck gesetzt. Also im Friedensvertrag soll das mit drinstehen. Die Forderung richtet sich ja nicht an die Russen, sondern Selenskyj macht sich eher die Sorgen, also nach dem Krieg, was passiert dann eigentlich hier mit der Ukraine? Und ich glaube, die Russen, die haben gar kein Problem damit, dass diese Rest-Ukraine, diese Ruine, die noch da ist, ja, diese politische...
Die EU ruiniert.
Ja. Bewahre. Gott bewahre.
Der hat ja kein Problem damit.
Was es ja tun wird. Haben die Russen natürlich kein Problem. Wenn der Ukraine beitritt, wird die EU so viel Geld kosten. Das kann nicht gut gehen. Ja? Mhm. Und 2027, das heißt der gesamte Wiederaufbau, also liegt in EU-Hand, ja, während sich die Amerikaner dort gütlich tun und auch jetzt schon mit den Russen zusammen Pläne machen, wie man auch in Russland schöne Geschäfte machen kann, wird die EU da sitzen und Haus für Haus wieder aufbauen, ja, und nur zahlen. Und das ist der Plan. Natürlich, das kann Russland nur gut finden. Aber ich meine, generell, nur ein, nochmal zum estnischen Geheimdienst, ja, nur ein absoluter Idiot kann denken, dass Russland, das sich gerade Kilometer für Kilometer in der Ukraine aufreibt, sich plötzlich mit der gesamten NATO anlegt, ja, und irgendwie in die baltischen Staaten reingeht. Warum? Was sollten die Russen in Estland oder bei uns? Land brauchen die nicht, Rohstoffe brauchen die auch nicht, haben wir ja auch gar nicht, ja. Das ist ja diese plumpe Propaganda, ja, um halt die Kriegsbereitschaft zu schüren und die Waffenproduktion anzukurbeln. Das funktioniert ja auch nur, weil man Putin ja unterstellt, ein größenwahnsinniger Irrer zu sein. Und das Interessante, dass der estnische Geheimdienst das sagt, während der lettische Verteidigungsminister Andris Sprüts gerade gesagt hat, Putins imperiale Ambitionen sind ungebrochen. Der Drang in Moskau, fremde Länder anzugreifen und zu besetzen, besteht unvermindert fort. So als ob die Russen ohne irgendeinen Grund einfach nur, na, wir expandieren jetzt mal ein bisschen, ne, so ungefähr. Hm. Also die Propaganda ist eigentlich relativ dumm. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es dann doch so einen Geheimdienst gibt, der dann zwischendurch auf Fakten setzt. Und ich wünsche den Beteiligten alles Gute bei ihrer weiteren beruflichen Zukunft.
Aber dass du überhaupt fragst, wer das glaubt, entschuldige, also das glauben, ich glaube, 60% mindestens der EU-Insassen, dass die Russen uns morgen meucheln wollen.
Ja, das sind die gleichen Leute, die auch den 11. September glauben. Das sind die gleichen Leute, die sich dreimal haben impfen lassen. Das sind die gleichen Leute, die denken, dass mit Epstein, ja, in deren Hinterköpfen, da findet etwas anderes statt. Aber es ist die Flucht in die Ignoranz. Damit sind wir nochmal bei dem Thema von vorhin. Sie flüchten in diese Ignoranz, sie flüchten in das Nichtwissen. Ja, sie flüchten eigentlich in die Sklaverei, ja, in die Unmündigkeit. Das ist das Problem, das wir haben. Und auch diese zunehmende Erkenntnis, die sich bei mir festsetzt und dieser Zynismus auch gegenüber dieser Mehrheit, die wir hier haben, macht mich absolut fertig. Ja, dass ich immer mehr zu der Überzeugung komme, das eigentliche Problem, das sind nicht die Epsteins, ja, und keine Ahnung, die Selenskys oder sonst was für durchgeknallte Leute. Das Problem ist eher die breite Masse, die sich in diese Ignoranz flüchtet, obwohl sie ganz genau weiß, eigentlich sind die Dinge ganz anders.
Ja, die natürlich auch geflüchtet wird. Ja, man macht ihnen ja genug Angst, indem man ein paar Leute mit Hausdurchsuchungen überfällt und so weiter. Das kriegen die Leute dann schon nochmal auch mit und denken, oh, vielleicht halte ich mal lieber die Schnauze. Ich hatte erst gestern so eine Umfrage im ZDF gesehen, so nach dem Motto, ach, kann das sein, dass die Meinungsfreiheit gar nicht mehr so, die gefühlte Meinungsfreiheit sei gesunken. Und dann haben wir aber ein paar Leute, also die haben anscheinend keine Leute gefunden, die gesagt haben, nö, alles super. Also sie hatten eigentlich fast ausschließlich Leute, die sagen, ja, ich sag nicht mehr so richtig meine Meinung. Und dann sagt die, ja, aber warum denn nicht? Was glauben Sie? Das ist mir schon zu heiß, sagte einer und ging weiter. Ja. Aber die Leute, natürlich hast du recht, Jens, die Leute dämmern vor sich hin. Das erinnert mich an Matrix, wo sie in Säcken hängen und nur noch die Energie bringen für die Bösen oder für die KI da in dem Fall. Weil zum Beispiel, es ist ja hochinteressant, was sich gerade in Deutschland tut. Da hat ja der Bundestag die Regeln für EU-Sanktionen drastisch verschärft.
Das heißt,
ja, jetzt sind Ordnungswidrigkeiten plötzlich Straftaten und der Rechtsstaat gilt überhaupt nicht mehr. Es gibt keine Unschuldsvermutung, es gibt eine faktische Umkehr der Beweislast. Man kann auch nicht in Berufung gehen. De facto sieht das so aus, also jeder in Deutschland kann mir nix, dir nix sanktioniert werden durch EU-Sanktionen. Ja?
Ja, ja.
Also er kann seiner kompletten Rechte beraubt werden, sein ganzes Geld wird weggenommen, die Konten werden eingefroren und das Opfer hat keine Chance, auch nur irgendwas zu unternehmen. Mhm. Ja, dann sagt die deutsche Regierung, ja, der kann ja von Europäischen Gerichtshof ziehen. Tja, das ist natürlich schwierig, weil er im Zweifel ja nicht mal genau weiß, was ihm vorgeworfen wird. Ja? Das ist wie bei Jacques Beau. Ja? Er hat dann wie Jacques Beau, das ist ein Schweizer Analyst, der in Brüssel festsitzt wegen EU-Sanktionen, der hat über beide Seiten, also auch die russische im Krieg beleuchtet. Ne? Also warum, eine Vorgeschichte und so weiter. Das war schon zu viel. Wenn du das tust und was wir ja die ganze Zeit tun, dann sind die Menschenrechte weg.
Jetzt bringen sie nicht auf Ideen.
Und dann muss der Sanktionierte muss ja dann selbst nachweisen, dass er nicht gegen politische Vorgaben oder Gesetze der EU verstoßen hat, die wiederum ja gar keiner kennt. Ja, also, und so ein Prozess, also selbst wenn du wirklich sagen würdest, du gehst jetzt, du prozessierst in Europa, der kostet mindestens sechsstellig. Mhm. Und laut Sanktionen darf ja niemand einem sanktionierten Menschen helfen. Das ist so offen totalitär.
Du bist bestraft.
Und selbst wenn du die Kohle hast, ja, Henning Rosenbusch hat ja sehr zu Recht darauf hingewiesen auf X, selbst wenn du die Kohle hast, wie ein russischer Sanktionierter, dem Oligarchie vorgeworfen wird, der da massiv, quasi unbegrenzt Geld hat, nützt ihm auch nichts, haha, weil alles Geld hilft nicht, weil die EU dann das Runaround-Spiel macht und sagt, nee, hier, die Stelle ist nicht zuständig oder sie verraten ihm einfach gar nicht, was ist, weil das Ganze ja nicht auf einem Urteilsspruch beruht, gibt's quasi auch keine Rechtsmittel dagegen, um jetzt irgendwas rauszukriegen. Also selbst alle Millionen helfen dir nicht, wenn die EU beschlossen hat, Milena, dass du halt einfach böse bist.
Ja, das ist so offen totalitär. Ich meine, die Abgeordneten in Deutschland haben kein Problem, so etwas durchzuwinken. Also an alle da draußen, ihr solltet euch eure Abgeordneten mal vornehmen, mal so richtig vornehmen. Also nachfragen.
Das geht vielleicht gar nicht mehr so leicht, weil da müsst ihr euch auch
beeilen. Verrat an den Bürgern. Aber dieser Verrat an den Bürgern ist ja nicht neu. Überhaupt die Existenz dieses Brüssels, die Existenz dieser Europäischen Union ist bereits ein Verrat und nichts daran ist demokratisch legitimiert. Diese Übertragung von immer mehr Machtbefugnissen und auch diesen hoheitlichen Rechten von den Mitgliedstaaten an Brüssel, nichts davon ist demokratisch legitimiert. Das ist ein Verrat an den Völkern, die hier entrechtet werden. Keine Regierung, nicht die deutsche, nicht die schwedische, nicht die französische, keine dieser Regierung, egal wie demokratisch sie legitimiert sein mag, hat das Recht, diese Legitimität einfach an andere zu übertragen. Das dürfen die nicht. Die könnten eine Volksbefragung machen und fragen, sollen wir das machen? Das wird ja ein paar Mal gemacht innerhalb der Europäischen Union und das immer mit fürchterlichem Ergebnis. Also das ist ein Verrat an den Bürgern und wir sehen jetzt, was dabei rauskommt. Diese Sanktionen gegen Boot oder meinetwegen Hüseyin Doğru, der lebt ja auch in Deutschland, ist jetzt hier voll gearscht. Das ist mittelalterlich. Das ist noch primitiver als mittelalterlich. Das Rechtsverständnis ist noch schlimmer. Im Mittelalter, da war man fortschrittlicher, weil damals kannte man seinen Ankläger, man durfte sich verteidigen. Es gab dann auch eine Verhandlung und es gab ein Urteil. Das gibt es jetzt alles nicht mehr. Jetzt wird einfach dieses Urteil gesprochen, einfach eine Strafe gegen irgendjemanden, den man nicht mag, weil er politisch sich falsch äußert. Das ist schlimmer als im Mittelalter. Gut.
Du verschwindest einfach. Du verschwindest einfach von der Bildfläche. Du wirst von der Bildfläche gefischt. Wie in den schlimmsten Diktaturen früher.
Ja,
das ist, ja. Wie unter Hitler, wie unter Stalin. Wo du wirst einfach rausgenommen aus dem System und dann kannst du irgendwo verrotten. Ja, das ist es.
Tja, im Mittelalter haben dann damals die Angehörigen des Hingerichteten noch die Kosten für die Exekution aufgebürdet bekommen. Vielleicht kommen wir da ja auch noch hin.
Oh, bringen Sie mich auf dumme Gedanken.
Ach, da kommen Sie schon alleine drauf, sonst hilft Ihnen die KI dabei. Und damit es auch so schön bleibt, da spendet der News-Eigentümer und Betreiber Frank Gotthardt erstmal 100.000 Euro an die CDU. Ihr habt mich nicht verhört, der Abgeordneten-Watch-Großspendenticker weist darauf hin, dass Frank Gotthardt eben jener Medizinsoftware-Unternehmer, der Finanzier des Portals News von Julian Reichelt ist, mal eben 100.000 an die Kartellpartei CDU überwiesen hat. Das überrascht eigentlich nicht, wenn man sich News genauer anschaut. Oder auch das Interview, was er gerade gegeben hat, in dem Horizont, glaube ich, war es, auf X mal schön zusammengeschnitten hat, wie Julian Reichelt gefragt, wie er denn zur sogenannten Impfung bei Corona und Covid stand, etwas stammelnd erklärte, naja, er war da nicht so ganz differenziert, aber er hat zumindest nie behauptet, es sei unschädlich und man müsse den Druck auf Menschen ausüben. Dagegen geschnitten wurden dann 10, wie Julian Reichelt genau das tat. Erklärte, es sei ja unschädlich und jeder deutsche Lehrer sei verpflichtet, sich das reinzujagen. Wenn man das berücksichtigt, dann wundert diese Großspende vielleicht nicht, die da an die CDU gegeben wird. Aber
das Schönste an diesem Video, also das Horizont da zusammengeschnitten hat, das war das Ende. Das war, glaube ich, da bei Bild TV damals, wo Reichelt so eine Runde moderiert hat. Und dann hat er jeden gefragt, was bist du? BioNTech. Und du? BioNTech. Und du? BioNTech. Ja, ich auch BioNTech. Und dann haben sie sich alle irgendwie an den Händen gefasst und haben die Hände hochgestreckt. Und
Ja, wirklich.
Und yay, BioNTech.
Ja, also, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja. Ja,
geh mal auf X und such das. Das ist großartig. Okay.
Das ist halt Julian Willkommenskultur Reichelt. Der stand ja auch mit Kuscheltieren am Bahnhof, als die Merkel-Import-Migranten kamen und hat erklärt, wie toll das sei, dass Deutschland bereichert wird. Heute glauben ihm Newsleser, die wahrscheinlich auch CDU wählen würden, halt immer noch, dass er mal wieder eine Häutung hingelegt hat und das jetzt ganz anders meint.
Wobei News jetzt kein so schlechtes Portal ist, muss ich jetzt aber auch sagen. Ich bin schon, klar, man kann sagen, was man will, aber ja,
News ist mehr als Julian Reichelt. Das ist
es
so.
Bereichert die deutsche Medienlandschaft und hat anscheinend so viel Einfluss, dass es kaputt gemacht werden möchte, zum Beispiel von Daniel Günther, wir erinnern uns. Also die ärgern diese System-Heinis schon richtig. Also insofern, es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Ja?
Nee, ist es nicht. Aber dann wiederum spendet halt der Eigentümer von News 100.000 an die System-Heinis, die es kaputt machen wollen. Denkt halt drüber nach und kommt zu den Schlüssen, zu denen ihr kommen wollt. Wen sie definitiv kaputt machen wollen, das ist Björn Höcke. Das wissen wir schon lange, aber jetzt ist etwas geschehen, das vielleicht noch einige andere überzeugen kann, dass es mit dem Rechtsstaat in Deutschland gerade so eine Sache ist. Die Legal Tribune Online berichtet, nicht gerade übrigens ein kritisches Organ gegen das Regime in Deutschland. Die Kommunen verbieten Höcke-Auftritt mit Erfolg. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat ein Redeverbot für Björn Höcke als zulässig eingestuft. Zuvor hatte das VG Augsburg der Stadt nahegelegt, statt eines Veranstaltungsverbots für die ganze AfD-Veranstaltung nur ein Redeverbot für Höcke aufzuerlegen als, Zitat, milderes Mittel. Es handelt sich um eine Parteiveranstaltung der örtlichen AfD, die Werbung machen will für den Wahlkampf. Und da wird jetzt tatsächlich von einem deutschen Gericht abgesegnet, einem Spitzenkandidat der Partei, der Auftritt zu einer Wahlkampfveranstaltung verboten. Jens,
es ist doch eins zu eins
auch das, was man Russland, Nordkorea und anderen unterstellen würde. Gut, da gibt es dann vielleicht nicht mal ein Verwaltungsgericht in Nordkorea. Da macht es dann Kim direkt. Aber wie anders kann das noch eingeordnet werden?
Vielleicht vorneweg. Ich bin Höcke mehrfach begegnet mittlerweile. Ich habe einige Male mit ihm sprechen können. Ich habe auch kurze Interviews mit ihm führen können. Ich habe ein paar seiner Auftritte live gesehen. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich nie irgendwas mitbekommen, das ihn zum Nazi macht. Also das, was ihm immer vorgeworfen wird. So, ich verstehe diesen Hype um den Höcke nicht wirklich, warum sie ihn so ausgesucht haben. Vielleicht haben sie tatsächlich so große Angst vor ihm, weil er tatsächlich auch intelligent und charismatisch ist. Oder sie haben ihn irgendwie ausgesucht als großes Feindbild, weil er eben auch dieses blonde, blauäugige hat. Ja, ich habe keine Ahnung, warum es ihn, also er ist so der Emanuel Goldstein, ja, bei uns hier in der deutschen Politik, ja, den alle dann ganz mit Inbrunst hassen und keiner weiß eigentlich genau, warum. Warum eigentlich? Was hat er eigentlich je gemacht oder gesagt, dass ihn schlimmer macht als andere, als Weidel beispielsweise oder als Chrupalla?
Ja, da fällt mir ein.
Was hat er gemacht? Ich weiß es nicht. Was man jetzt sagen muss, Höcke ist nicht irgendein Politiker. Er ist in Thüringen eigentlich der Wahlgewinner. mit Abstand der Wahlgewinner. Man hat ihm das eigentlich ihm zustehende Amt mit politischen Winkelzügen verwehrt und auch mit Hass und Hetze, wie ich meine. Das, was da veranstaltet wird, ist Hass und Hetze eben von den sogenannten Guten. Ich möchte auch an die Konstituierung des thüringischen Parlaments erinnern, als da nicht nur die AfD Wahlgewinner war, sondern außerdem auch den Alterspräsidenten gestellt hat. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an diese Shitshow da. Es war so traurig. Und jetzt wird ihm gerichtlich untersagt, auf einer AfD-Veranstaltung zu reden. Das ist so grotesk. Also das nochmal, was ist eigentlich los in diesem Land? Ja, wie weit können wir das noch treiben, bis auch der Letzte merkt, dass wir hier keinen Rechtsstaat mehr haben? Ja. Unlängst Günther war als Privatperson gerichtlich festgestellt, als Privatperson, ja. Wo er sagt, ich bin hier als Ministerpräsident.
Ja, Lanz, ja.
Das ist, man weiß nicht mehr, was man noch sagen soll, ja, oder wen
das ist wirklich Orwell, ne? Ja. Das ist wirklich genau wie in Orwell. Wenn du das so liest, dann denkst du, boah, ist das absurd. Und genau das habe ich diese Szenen aus diesem Buch wieder so in meinem Kopf, wenn wir diese Sendung machen.
Ja, in der Tat, mir fällt übrigens etwas ein, Jens, warum man so auf Höcke geht. Das relativ deutlich auch aus den Tagesmeldungen zu entnehmen. Da haben wir ja einerseits gehört, dass der Atombombenirre der AfD, und mittlerweile hat sie zwei, einerseits nämlich den finanzpolitischen Sprecher Gottschalk und dann den klassischen Atombombenirren, Herrn Lukassen, der sogenannte verteidigungspolitische Sprecher der AfD, der ist nämlich gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hat dort erklärt, Deutschland müsse jetzt Verantwortung an der NATO-Ostflanke übernehmen. Also soll heißen, der AfD-Verteidigungssprecher erkennt nicht nur die Geschichte an von der Bedrohung der NATO an der Ostflanke durch Russland. Nein, der Mann, der Atombomben für das Regime von Fritz Merz fordert, will auch, dass Deutschland da in vorderster Front gegen den bösen Russen kämpft. Und das ist nicht etwa das übliche Irre dieses Herrn Lukassen, sondern es passt mittlerweile in das Bild der Führung der AfD, zumindest auf Bundesebene. Die Alice Weidel AfD baut mit atemberaubender Geschwindigkeit ihre Partei um, und zwar so schnell, dass jetzt, und das muss eigentlich auch den größten AfD-Jünger und den wildesten Weidel-Ultra doch irgendwie stutzig machen, dass sogar Peter Altmaier, der Mann lebt auch noch, vielleicht kommt er ja mit Merkel zusammen ins Bundespräsidialamt, Peter Altmaier, jener Bundeswirtschaftsvernichtungsminister, der bei Merkel treu diente, ich glaube unter anderem auch als Kanzleramtsminister, der lobte jetzt die Bundespartei AfD dafür, dass sie ganz auf den Kurs ihres prominentesten Verfassungsschutzunterstützers Maximilian Krah eingeschwenkt ist und sämtlichen Mitarbeitern der Partei nun ganz offiziell den Kontakt zum Remigrationsaktivisten Martin Sellner verboten hat. Das ist ein solch aberwitziger Schritt, dass die Partei ja gleichzeitig versucht, den Begriff Remigration zu besetzen, von dem sie weiß, dass der Großteil der AfD-Unterstützer ihn mag, und sich von dem wichtigsten deutschsprachigen Aktivisten und Theoretiker der Remigration, Martin Sellner, dann abzugrenzen als verfassungswidrig. Und diese Partei, Jens, das meine ich, ist der Grund, warum man auf Höcke so ängstlich schaut. Die hat eben ein Extrem in Alice Weidel und das andere in Höcke, von dem derartige Abgrenzung, Aufweichung, Kontaktschuldgeschichten eben so gar nicht überliefert sind. Der bleibt jetzt seit rund 10 Jahren bei dem, was er sagt, ob man das mag oder nicht. Man darf ja alles, was Höcke sagt, unbedingt genauso kritisieren wie das von jedem anderen. Aber er bleibt eben bei seinem Kurs und schwenkt nicht auf diesen Regime-Korruptionskram ein. Und ich glaube, das macht ihn sehr gefährlich im Sinne des Regimes.
Übrigens, ich hatte noch einen kleinen Nachtrag zur NATO-Ostflanke.
Ja, bitteschön.
Wie Herr Lukas gesagt hat, wir müssen da Führung übernehmen.
Ja.
Dummerweise, neueste Meldung, Bundeswehr fehlen Soldaten für Litauen. Also die haben nicht mal für die paar tausend Soldaten, die sie eigentlich in Litauen stationiert werden, genug Leute.
Macht nix.
Dann werden wir sie klonen.
Richtig.
Ja? Ja, Epstein soll ja auch in Menschenklonen überhaupt, also auch da soll er verstrickt sein, habe ich gelesen. Aber egal, wir wollen nicht wieder über Epstein.
Erinnert ihr euch an dieses Nazi-Video da, Panzerbrigade Litauen mit
dem Bundeswehr-General? Ja. Christian Freudig, mein Lieblingsgeisteskranker der Bundeswehr, ja.
Das ist der Lauterbach der Bundeswehr. Ne? Die beiden sind so Physiognomie.
Stimmt.
Da denkst du, man sieht manchen Leuten den Geisteszustand bereits am Gesicht an.
Der Lauterbach der Bundeswehr ist sehr schön. Ja, das trifft es ausgezeichnet, finde ich. Also in Physiognomie im Blick, dieser drei weiße Augen Auftritt. Ja. In der Tat,
und Lauterbach ist ja der Tedros von morgen.
Richtig,
ne?
Damit hast du eine wunderschöne Überleitung natürlich zum nächsten Thema gebracht. Denn die Amtszeit des sogenannten WHO, also Weltgesundheitsorganisations, so nennt sich diese Instanz, Direktors Tedros Ghebreyesus, die geht zu Ende. Der Mann ist ja tatsächlich ohne jede Übertreibung Berufsterrorist gewesen in seinem afrikanischen Heimatland, ist dann in dieser Funktion weiter in der UNO aktiv und jetzt will man ihn austauschen gegen den Massenmörder Karl Lauterbach. Ich finde das komplett konsequent. Das ist ähnlich wie Merkel als Bundespräsident, oder?
Ja, Milena. Also absolut, ja, natürlich. Merkel als Bundespräsident, Annalena Trampolina als UNO-Generalsekretärin. Ja,
ja, ja.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist alles folgerichtig.
Ja.
Es ist ja.
Ich glaube, folgerichtig ist das häufigste Wort des heutigen Podcasts von Anfang an. Und ja, ich schließe mich an. Ich hoffe es. Ich hoffe, Lauterbach übernimmt da die WHO. Nichts und niemand könnte diese WHO noch schneller desavouieren und beerdigen als eben Karl Lauterbach. Und gleiches gilt für die UNO und ja, unsere hochbegabte Politikerin Annalena Baerbock. Das ist wunderbar.
Du bist doch nur Sexist. Das hat sie schon vorausverteidigt gesagt. Sie hat ja schon eine Rede gehalten.
Frau.
Sie will ja Sekretärin Senelel werden und hat gesagt, wer das nicht will, der ist Frauenfeind. Und es sei höchste Zeit, dass wir aufhören, dass Frauen in Machtpositionen sich dafür rechtfertigen müssen, da zu sein, wo sie sind. Milena, damit du es weißt, ja?
Nein, ich will auch, ich will nicht frauenfeindlich sein. Ich bin absolut dafür, dass Annalena UNO-Generalsekretärin wird. Absolut.
Okay.
Ja.
Ich meine, nichts kann das so schön zeigen. Das ist so ähnlich wie Birgit Sippel. Ne? Das ist diese SPD-Politikerin.
Oh, es gibt keine Gruppenvergewaltigung.
Die vor der, genau, im EU-Parlament gesagt hatte, es gäbe überhaupt keine Gruppenvergewaltigung.
Ja.
Scheinparlament.
Wobei man Frau Sippel verteidigen muss. Wenn du sie gesehen hast, kannst du ganz sicher sagen, niemand würde hier auf den Gedanken kommen, sie zu vergewaltigen. Egal wie, das kriegt man nicht hin.
Ich habe sie gesehen.
Also in der Tat, dass sie das bringt, ist schon irre. Also dass sie tatsächlich diese Aussage macht, es ging ja darum, dass ein AfD-Abgeordneter, ich glaube es war Christine Andersen, die darauf hinwies, dass diese Gruppenvergewaltigungen ein Problem sind. Da ist Frau Sippel eingeschritten, verlangte dann vom Präsidium dieser Sitzung, dass sie diesen Vorrednerin nicht nur bittet, so etwas zu unterlassen, sondern jetzt bedarf es Sanktionen, dass sie so etwas wie Lügen über Gruppenvergewaltigung verbreitet. Man kann sich in die Geisteswelt dieser Menschen nur schwer hineinversetzen, aber wenn man es mal mit Fakten versucht, dann schreibt die Junge Freiheit, die Zahl offener Strafverfahren in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht und der Deutsche Richterbund warnt vor einer zunehmenden Überlastung. Erstmals habe die Zahl der unerledigten Fälle zum Jahresende die Marke von 1 Million überschritten. Ja, Milena, natürlich beinhaltet das auch Verfahren wie die knapp 100 jetzt mittlerweile gegen mich. Ich sehe mich also auch schuldig, aber es könnte natürlich auch mit dem zusammenhängen, was Christine Andersen da gesagt hat.
Ja, ich meine, ich glaube, 2024 wurden 800 Gruppenvergewaltigungen in Deutschland gezählt. Ja, sie wurden ja gezählt. Sie waren ja da. Es gab ja Opfer. Ich meine, das ist ja auch ein Schlag ins Gesicht aller Opfer. Ja. Demnächst, er sagt sie auch noch, es gibt keine Angriffe auf Menschen, die einfach nur am Bahnhof rumstehen oder im Zug sitzen. Ja? Also das ist, das zeigt aber, und ich bin da Birgit Sippel im Grunde sehr, sehr dankbar, weil sie im Grunde die SPD von heute verkörpert.
Ja.
Da geht es nicht mehr um Menschen, schon gar nicht um Arbeitnehmer oder Arbeiter. Davon sind wir schon lange, haben wir uns lange verabschiedet. Aber es geht auch überhaupt nicht mehr um irgendeine Klientel. Ja, es wird ein Narrativ, egal ob es Fake News sind oder so, verteidigt. Und die Opfer sind egal. Und deswegen, Birgit Sippel steht für die heutige SPD. Und ich finde, jeder SPD-Wähler sollte sich auf jeden Fall vor der nächsten Wahl Birgit Sippels Auftritt anschauen. Danke, Birgit.
Ja. Ich glaube, Birgit Sippel, dass sie glaubt, in Deutschland gäbe es keine Massenvergewaltigung. Das glaube ich ihr. Sie ist
ja, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist auch sonst
gut.
So.
Dann möchte ich wieder verweisen auf das, was ich vorhin sagte. Die gefehlte Ignoranz der Leute, da hast du sie fast ein bisschen verteilt. Aber egal, ich will das gar nicht aufmachen, das Fass.
Nein, aber die Leute, die nichts sagen, ist noch was anderes als jemand, der Fake News im EU-Parlament verbreitet. Also ich meine, so offen, das ist ja noch was anderes.
Gut, dieses.
Ja, also du wirst ja Menschen, die einfach nichts tun, das vor. Das ist schon noch eine andere Stufe.
Wieder habt ihr doch beide recht.
Sie tut auch nichts. Sie tut nichts. Sie sitzt in einem Scheinparlament, das scheinbar parlamentarische Aufgaben übernimmt. Also scheinbar für ein Volk, das es de facto ja gar nicht gibt. Es gibt kein europäisches Volk, das da vertreten
wird. Und es gibt kein europäisches Parlament.
Sie verbreitet Fake News. Sie tut schon etwas.
Auch richtig. Da stimme ich dann auch wieder zu. Insofern habt ihr aus meiner Sicht da tatsächlich wieder beide recht. Das ist nur ein scheinbarer
Widerspruch. Mein Gott, was ist mit dir heute los, Paul?
Findest du, ich widerspreche dir zu wenig, Milena? Das können wir gerne ändern.
Nein, aber du wirkst ja fast wie so ein Harmoniepickel.
Nö, Pickel oder was? Ich wirke wie ein Pickel, was?
Unentwegt haben wir beide recht.
Vielen Dank dafür, für den Harmoniepickel. Oh, ja, ist schon okay.
Gerne, Schätzchen.
Was soll ich?
Gerne Schätzchen,
hab ich verstanden. Geh angeln, okay, gut. tatsächlich tut in Berlin natürlich die dortige Freislerschaft in Roben das ihre, um das weiter zu unterstützen, so vermeldet die Berliner Zeitung, ein wegen Vergewaltigung zu 7 Jahren und 9 Monaten verurteilter Mann ist aufgrund eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers von dem Richter entlassen worden. Es handelt sich natürlich um einen Merkel-Migranten, das schreibt die Berliner Zeitung nicht, aber das ist der Fall. Und das kommt Birgit Sippel vielleicht ein bisschen unangenehm, dass, wenn sie es denn mitbekommen würde, aber vielleicht weiß sie auch das einfach gar nicht, so im Sinne von Jens. News berichtet, es gab einen Polizeigroßeinsatz in Hamburg. Ein Mann hinter einem Hamburger Restaurant sah erstochen worden. Die Familie des Opfers randalierte danach vor dem Krankenhaus. Und der Streit eskalierte immer weiter. Zahlreiche Familienmitglieder versuchten, den Verletzten aufzusuchen und störten den Betrieb. Rund 20 Streifenwagen wurden zur Klinik gerufen. Der Täter ist flüchtig, eine Mordkommission ermittelt. Auch hier wurden keine Namen genannt, aber Fotos von diesen Personen, die dort randalierten, liegen die Vermutung sehr nahe, dass es sich um arabisch-muslimischstämmige sogenannte Migranten handelt.
Die sind ja eigentlich ziemlich doof. Ne? Die sollten sich doch etwas von diesem bosnischen Roma Huso abschneiden. Der schlägt nicht, der macht Kinder. Also der ist vor Jahrzehnten, 2004 oder so, ist der nach Deutschland, als Asylant nach Deutschland gekommen. Ja. Wurde abgelehnt, dann wurde er auch straffällig. Dann hat er geheiratet und 8 Kinder gezeugt und bekommt jedes Jahr 87.000 Euro vom Steuerzahler. Ja? Also bitte, das ist ein kluger Asylant. Und Kinder machen ist natürlich auch nicht so brutal wie Schlagen. Ja? Also
skaliert das? Ich meine, das setzt ja voraus, dass die Kinder extrem wenig essen und sonst nichts kosten, oder? Weil ansonsten muss man denen ja auch...
87.000 Euro?
Ja, aber ich meine, bei wie vielen Kindern?
Bei 8 Kindern?
Ja, rechne mal um.
Ja, also bitte, 87.000 Euro, da kannst du, die wohnen ja auch frei und sowas.
Der Mann also soll zudem auch noch kriminell sein.
Nein, ja, der wurde straffällig.
Ja.
Nein, was?
Also und vielleicht sagt die Kommune, kommt da noch was dazu.
Der sagt, der Fall ist kompliziert, heißt es dann. Ne? Der Fall ist kompliziert, haben wir damals nicht abgeschoben vor den 8 Kindern, können wir jetzt erst recht nicht abschieben, weil Kinder in Deutschland geboren. Ganz schwierige Situation.
Natürlich.
Ja. Und ich wette, es ist kein wirklicher Einzelfall.
Also eure Thesen hier, die sind im höchsten Maße rechtsradikal, frauenfeindlich und auch sonst was. Wenden wir uns lieber der Wirtschaft zu und da hören wir und lesen wir, dass Adolf Hitler im Westen, es gibt ja mittlerweile mindestens 2 Adolf Hitlers, es gibt Donald Trump im Westen und es gibt Putin im Osten. Beide sind natürlich Adolf Hitler aus Sicht der Regimepresse. Der hat jedenfalls im Westen CO2, dieses in Europa so schädliche Treibhausgas, jetzt dereguliert, kann man sagen, beziehungsweise hat die größte, natürlich aus seiner Sicht, größte Deregulierungsmaßnahme aller Zeiten, the greatest and the best, erlassen. Und hat schlichtweg festgehalten, dass Kohlenstoffdioxid kein gesundheitsschädliches, böses Treibhausgas mehr ist und damit der gesamten Wirtschaftsdrangsalierungsmaßnahmennummer damit den Boden entzogen, weil in den USA eben jetzt der Green Deal der EU nicht mehr funktionieren kann. Derweil läuft es natürlich in Europa genau andersrum. Friedrich Merz kritisiert zwar das europäische CO2-Emissionshandelssystem, aber er will natürlich grundsätzlich daran festhalten und erkennt an, dass der CO2-freie Wandel absolut nötig ist. Wie übrigens auch, und da hatte ich meine 60% von vorhin ja, lieber Jens, rund 60% der EU-Insassen, die einer Umfrage eines EU-Nachrichtenportals zufolge, ich meine, die kann ich mir auch aus den Fingern saugen, aber ich halte sie leider für glaubwürdig, auch sagen, ja, der Klimawandel ist die größte wirtschaftliche Herausforderung.
Ja, das sind die Geimpften und das sind die, wir hatten es gerade schon mal, das sind die Epstein-Gläubigen und so weiter und so fort. Ja, das genau diese Leute sind es, die mich so zur Verzweiflung bringen. Diese Leute, die man einfach nicht erreicht. Die Dummen, ja, wie Bonhoeffer es schon sagte, das Problem sind einfach die Dummen. Ja, und Dummheit, das ist die freiwillige Abkehr vom selbstständigen Denken. Das ist Dummheit. Dummheit hat nichts mit dem Bildungsgrad zu tun oder wie viel Geld man verdient. Dummheit ist die Abkehr vom selbstständigen Denken. Das ist wahre Dummheit. Und deswegen hat man auf den großen Corona-Demos auch so einen Querschnitt gesehen. Das war ja das Ding. Da ist der Professor neben dem Straßenbauer gelaufen. Ja, da sind die Reichen neben den Armen. Da waren alle die irgendwie noch selber denken. Nicht die Geld haben oder die eine gute Ausbildung hatten, sondern alle, die ja den Mut haben, sich ihres Verstandes zu bedienen. Die sind auf diesen Demos gewesen. Und deswegen musste das auch zerschlagen werden.
Apropos Dummheit, da hast du mir ein schönes Stichwort gegeben, wie zum Beispiel der grüne Ministerpräsidentenkandidat für Baden-Württemberg, Cem Özdemir, auf den vermeintlichen Rückzieher von Merz beim Emissionshandel reagiert hat. Ich meine, Merz hat ja nur gesagt, ja, müssen wir mal vielleicht ein bisschen überdenken, ein bisschen verschieben, damit die Wirtschaft, naja, im Grunde, Klimaschutz ins Grundgesetz. Jedenfalls sagt Cem Özdemir, hat jetzt gepostet, Bundeskanzler Merz stellt das EU-Emissionshandelssystem in Frage.
Hat er das so gepostet?
Warte. Das trifft innovative Unternehmen wie Heidelberg Materials im Kern. Jetzt kommt's. Wer die Spielregeln mitten im Spiel ändert, zerstört das kostbarste Gut der Wirtschaft. Vertrauen und Investitionssicherheit.
Ja, gut, das ist Cem Özdemir. Also,
der muss aufpassen, am 8. März ist Wahl, dass er bis dahin noch genug Gas hat. Ja.
Gut, also Cem Özdemir, das ist wobei er passt ja wunderbar in diese Reihe, oder? Angela Merkel als Bundespräsidentin, Annalena Baerbock als Secretary General und Lauterbach als Tedros, da ist Cem Özdemir in Schwaben. Genau das, was die Schwaben verdient haben, das muss man ehrlich sagen. Ja, Cem, der war doch der mit den Marken, oder? Von seinem Cousin oder von seinem Bruder oder von den Wasabi-Zwillingen hat er doch irgendeine. So eine Einkaufswagen-Markennummer mal
nee,
irgendwann.
Nee, das war, glaube ich, Möllemann. Du meinst wahrscheinlich die Lufthansa, also
die Meilen. Die Meilen, richtig. Ja, Entschuldigung, siehst du?
Vertrauen und Investitionssicherheit. Der ist so gut.
Apropos Investition. Während also in Europa für den Klimawandel und die grüne die Transformation, so heißt ja die Zerstörung der Wirtschaft, alles getan wird, da treue Hörer meines Wirtschaftspodcasts Nacktes Geld, beziehungsweise das Podcast von Hermann de Benker und mir natürlich, Nacktes Geld vom Freitag, wissen es schon, da passiert ebenfalls im angelsächsischen Raum exakt das Gegenteil. CapEx ist da wirklich auf dem Weg zum Mond, also der Teil der Bilanzen der großen Konzerne, die in Investitionen gehen, sind auf absolutem Rekord. Nie gab es mehr Investitionen in technische Zukunftsentwicklungen wie derzeit, nämlich in Datencenter, in Hyperscaling für Datencenter, für KI, für Robotik, das alles halt nicht in Europa, sondern da, wo Präsident Trump eben gerade die Mehr vom Treibhausgas CO2 beendet hat, da findet diese Investition statt, während das in Europa genau ins Gegenteilige geht. Und die SPD hat bei all dem natürlich noch den allerdollsten Vorschlag gerade gemacht, den man machen kann. Sie will eine Gesundheitsabgabe, die effektiv bedeutet, dass für die absolut außer Kontrolle geratenen Krankenkassenbeiträge in Deutschland nur noch die Beitragsbemessungsgrenze wegfällt, damit endlich die nur 10% Privatversicherten und die da rein können oder raus aus dieser gesetzlichen Zwangsversicherung, nun endlich mehr in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen. Das ist natürlich ein wunderbarer Move, um Neid zu appellieren und irgendwie die Illusion zu erzeugen, wenn die Reichen doch noch mehr zahlen würden, dann würde es Deutschland besser gehen.
Tax the rich, genau. Ja. Das ist ja das Motto der Linkpartei. Aber inzwischen aller linkeren Parteien.
Hm? Also, ja. Oder Scheinlinken, oder? Ja,
also zerstöre den Rest, zerstöre den Rest der Steuerzahler. Ja, und dann werden sie. Ja, Entschuldigung.
In Deutschland geht man ab 1700 Nettoeinkommen, ab 1700, ab. Da gilt man schon. Also man gehört dann zur Mittelschicht.
Reich?
Ab 1700, da geht es los. Ich glaube, bis 2500 soll dann die Mittelschicht sein. Und darüber fängt dann mehr oder weniger schon die Oberschicht an. Das ist ein totaler Irrsinn. Und entsprechend werden die Leute halt abgeschöpft. Die werden einfach abgeschöpft. Also jeder, der hier noch arbeiten geht und sich, man muss ja sagen, über Wasser halten kann, eigenständig, ohne den Staat, wird abgeschöpft. Ja, die deutsche Politik, die hat sich einfach daran gewöhnt, bestens versorgt und eigentlich selber auch unantastbar, das Geld der Bürger zu verprassen.
Ja.
wirklich zu verprassen. Ja, dazu diese ganzen wirtschaftspolitischen und auch geopolitischen Fehlentscheidungen der vergangenen 10, 15 Jahre, ja, der mit aller Kraft herbeigeführte Niedergang der Wirtschaft, ja, entweder um die Russen zu besiegen oder um das Klima zu retten, ja, und gleichzeitig lädt man auch noch die Armut der Welt zu sich ins Land ein, direkt in die Sozialsysteme, und jetzt ist plötzlich kein Geld mehr da, jetzt sollen die Leute mehr arbeiten, jetzt muss die Beitragsbemessungsgrenze fallen, es ist wirklich, und nochmal, also sie flüchten sich immer noch in die Ignoranz. Ja, die 60%. Sie flüchten sich immer noch in die Ignoranz. Ab wann werden die denn mal aufwachen? Wann ist es soweit, dass diese Leute aufwachen? Was muss eigentlich passieren? Jetzt haben wir Epstein und sie flüchten sich immer noch in die Ignoranz. Was muss passieren?
Ich habe übrigens zum Politsystem, um sich selbst drehenden und bürgerschöpfenden Politsystem in Deutschland diese Woche mit Joanna Kotar, die ja 8 Jahre im Bundestag saß, ein schönes Interview gemacht. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. Ich nenne es ein Schnappatmungsbuch. Und wenn man das alles so zusammen, wir wissen vieles davon, wenn man das alles so zusammen sieht, dann weiß man, wie man verarscht wird. Also kann ich nur empfehlen, Aufschwung Preradovic. Musste ich sagen, Paul.
Natürlich, ein bisschen Werbung muss immer noch sein, so kurz vor Schluss.
Ja, es macht auch Sinn.
Absolut. Ist ja in der Tat auch empfehlenswert von Joanna Kotar. Kommen immer wieder interessante Einsichten über diesen Innenbetrieb, den sie ja aus irgendeinem Grund trotzdem noch nicht aufgegeben hat. Ne? Sie ist ja immer noch eine Unterstützerin dieses Parlamentarismus, was mich immer wieder irritiert.
Nee, eigentlich nicht. Nee? Also im Grunde unterstützt sie Team Freiheit, das eigentlich gegen diesen Parlamentarismus ist. Also sie hat auch in ihrem Buch einen 15-Punkte-Plan. Mhm. Und da geht es darum, Parteien im Grunde aufzulösen oder zumindest extrem zu entmachten. Also das ist eigentlich, gehört sie nicht zu denen, die dieses System unterstützen.
Dann muss ich mir wohl mal unbedingt dieses Interview auf Punkt Preradovic angucken, um dann neu informiert zu sein.
Vielleicht eins noch zu diesem Parlamentarismus. Also wir hatten gerade die Bundesnetzagentur, glaube ich, schon mal angesprochen gehabt. Die lässt uns gerade ins offene Messer laufen. Das ist etwas, das wird immer noch, glaube ich, zu wenig thematisiert. Wo heute jetzt die Gasspeicherstände stehen, das weiß ich nicht, aber es ist eine Katastrophe. Wir stehen wirklich kurz vor der Katastrophe. Und es wird keine Gasmangellage ausgerufen. Es wird nicht irgendwie Alarm geschlagen und gar nichts, weil in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jetzt Wahlen sind. Die Prioritäten dieser Leute, dieser Parlamentarier, dieser Parteien, die sind glasklar. Da geht es nur darum, diese Wahlen irgendwie zu gewinnen, diese Wahlen zu überstehen. Also, ob man die Wirtschaft aufs Spiel setzt und wirklich all in geht, ja, und ob man riskiert, dass die Menschen an ihren Wohnungen frieren, das ist denen scheißegal. Es geht ihnen nur um die kommende Wahl. Die kommende Wahl gewinnen. Auch wenn das Land wirklich den Bach runtergeht. Also, wenn wir wirklich eine Gasmangellage kriegen und die Wirtschaft abgeschaltet werden muss, das ist eine unfassbare Katastrophe. Davon wird sich die Wirtschaft nicht wieder erholen. Ja, die erholt sich sowieso nicht mehr. Vielleicht denken die sich auch, hey, jetzt ist sowieso egal. Ist sowieso alles im Arsch. Aber hier sieht man, was das für Leute sind und welche Prioritäten die haben. Das ist der Abschaum. Das ist der Abschaum dieses Landes, der in den Parlamenten sitzt und der solche Entscheidungen trifft. Es ist so zum Verzweifeln. Und weiterhin 60%. Vielleicht merken sie es ja dann, wenn die Wohnung kalt wird. Und die Tagesschau dann berichtet, nee, alles
ja, ich weiß nicht, in Berlin, jetzt kommt ja der März, jetzt wird es wieder warm.
Wohnt doch die Wohnung gerade kalt, ne? Also in Berlin ist doch gerade nach diesem Anschlag auf das Stromnetz, waren die Wohnungen kalt tatsächlich. Ja. Und die haben es immer noch nicht gemerkt, ja. Da ist immer noch ein Kinderschänderfreund an der Macht, der dann Tennis spielen geht, während sowas passiert. Ja, das wussten wir jetzt ja alle nicht. Ich habe mir bemüht, da kann man nichts machen, das ist halt so. Und da sagen dann die Leute, ja gut, okay, ist halt so. Ne? Dann frieren sich Bürgersteige zu, so, nee, Salzstreuen geht nicht für die Bäume und so. Könnt ihr vergessen. Ja, geht auch nicht. Ja, gut, dann halt nicht, machen wir weiter wie bisher. Also, nee, da müssen schon die Leute in den Wohnungen sterben. Und zwar einige. Also, weil das hatten wir nämlich auch schon während der sogenannten Corona-Pandemie. Ich glaube, wenn die können richtig kalt werden, Da wird trotzdem, oben geht kein Licht an.
Nee, oben geht kein Licht an. Also so viele Menschen, die plötzlich und unerwartet umfallen, junge Menschen, Sportler, interessiert keine Sau. Ja? Also, aber nochmal ganz kurz zur Bundesnetzagentur. Die wird ja jetzt auch Aufsichtsbehörde für KI. Das ist so witzig, ja, weil sie angeblich so staatsfern ist. Mhm. Und ich meine, das klingt jetzt noch lustig, aber die Bundesnetzagentur darf ja auch, also unter dem grünen Müller, ja, die darf künftig ohne Richterbeschluss Redaktionsräume durchsuchen. Mhm. Ja? Das ist ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum die Bundesnetzagentur das alles tun soll.
Ah, das ist noch nicht durch. Ich glaube, das ist noch nicht durch. Das ist so angedacht gewesen.
Mit den Redaktionsräumen?
Ja, das ist, glaube ich, noch nicht durch. Ja, genau, das, was du gerade sagst, noch ist das nicht durch, glaube ich.
glaube mir, es kommt durch.
Ja, ich fürchte auch.
Du bist ja echte Optimistin.
Ja, ja, ich bin innerlich lustig und ja, und
tja. Gut. Elin, was bleibt uns auch, jetzt innerlich lustig zu bleiben? Denn unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Jens Zimmer und Milena Preradovic. Das war Nummer 229 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin, denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.